Guten Morgen, liebe Gemeinde, und ein ganz herzliches Shalom von mir. Mein Name ist Igor Swiderski und es ist ein großes Vorrecht, wieder bei euch und bei Ihnen zu sein. Ich habe hier einige Sachen für euch mitgebracht. Ich bin der Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde Ezraim, Baum des Lebens in München, und Mitarbeiter von dem Dienstwerk Beit Sar Shalom, Haus des Friedefürsten. Und was wir auf dem Herzen haben, ist, den Messias zurück nach Hause zu bringen an sein Volk. Jesus, Yeshua, wie wir ihn nennen, wie wir heute gesungen haben, vielen Dank für das hebräische Lied, ist der Messias Israels, der Retter der Welt. Und vor allen Dingen sollen es jüdische Menschen erfahren. Wir sind, und ich persönlich, sind euch und Ihnen ganz, ganz dankbar für die Freundschaft und dafür, dass wir einige unserer Feste hier bei euch feiern dürfen. Es steht eine Laubhütte in eurem Hof. Und wir hatten am Freitagabend und am Samstagmorgen zwei ganz, ganz gesegnete, hervorragende Gottesdienste, wo auch neue Menschen, neue jüdische Menschen hinzugekommen sind. Und wir hatten sehr viel Spaß. Das war eine sehr, sehr segensreiche Zeit. Vielen Dank für diese Verbundenheit mit uns. Ich habe einige Sachen mitgebracht. Davon, wenn ich darf, werdet ihr später vielleicht noch ein paar Sachen hören. Und eine Kol Chesed-Zeitung, Stimme der Gnade, die einzige jüdisch-messianische Zeitung, die es auf Deutsch gibt, die liegt da vorne auf dem Tisch. Die kann man einfach mitnehmen. Und wer unsere Updates bekommen möchte per E-Mail oder Post, um für uns zu beten oder mitzuwirken, mitzumachen, der kann sich da eintragen in so eine Liste. Und wir werden das auch kostenfrei an Sie und an euch verschicken. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, nämlich die Herbstfeste Israels. Wir hatten vor einem Jahr so über die ganzen Feste gesprochen, beziehungsweise spezifisch über das Laubhüttenfest davor, vor 5 Jahren, über die ganzen Feste. Heute habe ich mir gedacht, fokussieren wir uns doch auf die Herbstfeste, denn wir befinden uns gerade in den jüdischen Herbstfesten. Aber es ist nicht nur eine Tour durch so die Kulturwerte Israels. Es gibt verschiedene Kulturen auf der Welt, Gott sei Dank ganz viele. Und jede Kultur hat ihre eigene Feste, ihre eigene Werte. Israel auch, aber bei Israel ist es etwas anders. Weil, wie Sie vielleicht wissen, Israel ein besonderes Volk ist. Nicht besser oder schlechter als die anderen natürlich, aber ein Volk, wie wir aus der Schrift kennen, das fast künstlich, könnte man sagen, von Gott erschaffen wurde. Hätte niemals existieren können, denn Abraham und Sarah, unsere Vorväter und Vormutter, konnten keine Kinder haben. Und Gott macht ein Wunder, an einem Zeitpunkt ihres Lebens, wo man eigentlich an andere Sachen denkt, wo ihr erstes Kind geboren wird. Abraham ist 100, Sarah ist 90, also gleich nach der Pubertät, kann man sagen. Einfach um zu unterstreichen, Gott macht hier etwas für sich. Er schafft ein Volk, ganz künstlich, in die Welt. Und diesem Volk gibt er unsere Kultur. Die Feste Israels, wie wir gleich sehen werden, sind eigentlich nicht die Feste Israels oder nicht nur die Feste Israels, sondern die Feste Gottes. Es sind Zyklen, durch die man jedes Jahr geht, aber Gott hat etwas ganz Besonderes zu tun mit diesen Daten, mit diesen Werten, die dort gefeiert werden. Und wenn wir es uns mal anschauen, wenn wir es verinnerlichen, verstehen, verstehen wir eine Menge, nicht nur über das, was schon geschehen ist in der Geschichte, sondern auch über das, was uns noch erwartet. Von daher lade ich Sie herzlich ein, auf diese Reise mit mir zu gehen, in die Feste Israels oder die Feste des Herrn, aber wir werden uns spezifisch auf die Herbstfeste fokussieren. Wir werden einige Sachen aus der Schrift heute lesen, um das ein bisschen begreiflicher zu machen. Das erste ist aus dem dritten Buch Mose 23, wo die 7 Feste, die Gott Israel gibt, beschrieben stehen. Und da steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Es sind nicht nur einfach nur Kulturwerte, sondern es sind theologische Werte. Es sind Werte Gottes, die er an sein Volk gibt und durch sein Volk an diese ganze Welt. Wenn wir uns die Feste mal anschauen, hier innen drin ist der das Jahr, das jüdische Jahr, das aus Mondmonaten besteht. Übrigens, wir befinden uns mitten in dem 7. Mondmonat, weshalb wir auch den Vollmond jede Nacht sehen können. Das ist so bei Mondmonaten. Und drumherum sind halt unsere Sonnenmonate sozusagen. Und Nissan, nicht Toyota, Nissan, der erste jüdische Monat, der beginnt zwischen März und April. Und diese Sternchen hier, das sind die Feste, die der Herr seinem Volk gegeben hat. 7, von denen 3 ganz besonders sind. Dazu nochmal gleich was. Und das Ganze findet statt während der Ernte. Viele von den Festen haben so einen Erntedank-Gedanken hinter sich, sind auch verknüpft mit den verschiedenen Geschichten, wie Gott zum Beispiel Israel aus Ägypten herausgeführt hat, zum Beispiel an Pessach. Das ist der erste von diesen besonderen 3 Festen aus 7. Der erste Fest ist Pessach, der letzte, den wir jetzt gerade feiern, ist Sukkot oder das Laubhüttenfest. Und das mittendrin, das Besondere, ist Shavuot, das Fest der Wochen, weil es genau am 50. Tag, 7 Wochen, also sprich 49 Tage nach dem ersten Fest, nach Pessach gefeiert wird. 50. Tag, weshalb wir das Ganze auch wie nennen? Weiß es jemand? Pfingsten, ganz genau. Pfingsten ist das griechische Wort für 50. Warum? Deshalb. Dieses mittlere Fest wird gefeiert genau 50 Tage nach Pessach. Gleich noch etwas dazu. Zu diesen 3 aus den 7 musste man außerdem nach Jerusalem reisen. Diese 3 Feste mussten unbedingt in Jerusalem stattfinden. Alle Juden von wo auch immer mussten sich in Jerusalem versammeln und nur dort diese 3 Feste feiern aus 7. Pessach, das Passafest, Shavuot und Sukkot. Das Passafest, das ja darüber spricht, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, wo man ein Passalamm schlachten musste und mit seinem Blut die Türpfosten markieren musste. Dieses Fest hat auch etwas mit dem Messias zu tun. Als Jesus sein Leben für uns gab, wie ein Passalamm, als er unsere gesamte Schuld vor Gott bezahlte, als er die Strafe für, was wir gemacht haben, auf sich lud und sein Leben ausgoss, tat er das nicht an irgendeinem Tag in den 365 Tagen, sondern ganz genau an dem 14. Tag des ersten jüdischen Mondmonats, Nissan, zu Pessach. Und wo tat er es? Dort, wo ganz Israel versammelt war, in Jerusalem. Er stirbt, 3 Tage später ist er wieder lebendig, wird von den Toten wiederhergestellt und ein paar Tage später wird er in den Himmel aufgenommen und sagt seinen Jüngern, ihr müsst noch ein bisschen warten, ich habe noch etwas vorbereitet für euch, die Kraft meines Geistes wird euch füllen, aber noch nicht. Ja, wann denn? Noch nicht. Ich habe hier einen Zeitplan, den ich einhalten muss. Und die warten bis zum nächsten Fest, nämlich Shavuot, 50 Tage nach Pessach, weswegen wir das Ganze als Pfingsten bezeichnen, wo der Geist Gottes ausgegossen wird auf alle Nachfolger von diesem Messias Yeshua, Jesus. Und wo passiert das? In Jerusalem, wo ganz Israel zu dem Fest auch versammelt ist. Und die Frage ist natürlich, was, wenn Messias Yeshua an Pessach sein Leben gegeben hat, der Heilige Geist ausgegossen wurde, was passierte denn zu den Herbstfesten, besonders an Sukkot? Und ich glaube, das ist etwas, was auch für uns noch in der Zukunft liegt. Diese Feste werden noch in einer gewissen Weise erfüllt, wie es noch nicht geschehen ist. Also die Herbstfeste sind 3. Das letzte Sukkot, Laubhüttenfest, in dem wir uns jetzt befinden, ist das allerletzte von den 3. Aber hier sind die 3. Rosh Hashanah, Yom Kippur, und Sukkot. Rosh Hashanah ist das Posaunenfest, wo man das Shofar blasen muss. Es ist am 1. Tag des 7. Monats. Yom Kippur ist am 10. Tag des 7. Monats. Darüber sprechen wir gleich. Da passiert etwas ganz Wichtiges am Tempel. Und das Laubhüttenfest ist am 15. Tag des 7. Monats. Es sind Gottes Zeiten, aber ganz ehrlich, für einen Leiter wie mir, einen Leiter einer jüdisch-messianischen Gemeinde, ist das ziemlich stressig, so viele Feste alles auf einen Haufen zu feiern. Aber es hat alles einen guten Grund. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Rosh Hashanah. Was in der Bibel, Rosh Hashanah auf Hebräisch heißt übrigens Kopf des Jahres, also das jüdische Neujahrsfest. Obwohl es im 7. Monat passiert, nicht im 1. Im 1. haben wir auch ein Neujahrsfest. Es ist etwas kompliziert. Aber in der Tora, in den 5 Büchern Moses, wird es eigentlich nie als Rosh Hashanah bezeichnet, sondern immer als Yom Teruah. Tag der Posaune. Weil an dem Tag wir den Schofar blasen mussten. Und der Herr redete zu Moses, 3. Mose 23, und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. Tag des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall. Schofar. Eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werksarbeit verrichten, sondern den Herrn ein Feueropfer darbringen. Es gibt verschiedene, die wachsen auf den Köpfen von Widdern und sind als Musikinstrumente ziemlich zugänglich daher. Und sie wurden benutzt für die verschiedensten Sachen, wenn irgendein großes Ereignis stattfindet, wenn ein Krieg ausbricht, wenn ein neuer König auf dem Thron sitzt, wenn man alle zusammenrufen möchte. Und ganz besonders im 7. Monat ist das praktisch ein Alarm für alle zu hören, dass der 7. Monat angefangen hat, dass die Saison der Herbstfeste damit beginnt und dass wir nur noch 10 Tage haben, um uns für Yom Kippur vorzubereiten. In 10 Tagen ist der heiligste Tag im jüdischen Jahr, nämlich Yom Kippur. Dieser Shofar-Sound, der hat auch etwas mit Gott zu tun. Wir lesen zum Beispiel, als die Kinder Israels an Berg Sinai standen, 2. Buch Mose 19, und es geschah, als der 3. Tag kam und noch früher am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte, was ertönte? Ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Also Gott muss einen riesen Schofar besitzen. Nur Spaß. Er kann wahrscheinlich den laut machen, auch ohne so ein Instrument. Dennoch ist es interessant, dass Gott diesen Laut benutzt. Und dieser Laut bedeutet, Gottes Gegenwart ist hier. Man soll sich vorbereiten, sich vorsichtig verhalten. Da erschrak das ganze Volk offensichtlich, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai, lesen wir weiter, rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Moses redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Also was ganz fürchterlich ist, alle hatten ganz viel Angst. Und in dem ganzen Gewitter, das da stattfindet, ertönt dieser Schofar. Wollt ihr ihn mal hören? Ja? Gleich. Noch eine Sache. Wir lesen, dass Gott eines Tages sein Volk zurück sammeln wird an dem Ort, in dem Land, das er unseren Vorvätern versprochen hatte. In unserer langen Geschichte, wir feiern diese Feste übrigens schon seit 3.500 Jahren, gab es mindestens 2 Momente, wo der Herr uns aus dem Land verscheuchte. Weil wir ihn vergaßen, weil wir ihm nicht gehorsam waren. Aber jedes Mal kamen wir zurück. Im 6. Jahrhundert überfiel uns Babylon, eine Riesenmacht, zerstörte uns und brachte die Überlebenden nach Babylon. Für 70 Jahre waren wir weg vom Fenster und dann kamen wir zurück. Es verging viel Zeit. Im 2. Jahrhundert unserer Ära kamen die Römer, eine noch größere Macht, vernichteten uns und zerstreuten uns in aller Welt und erst fast 2000 Jahre später, vor 75 oder so Jahren, 1948 sammelte uns Gott wieder heim. An dem Land, in dem Land, das er unseren Vorvätern gegeben hat. Im Prophet Jesaja lesen wir, und das wird geschehen an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratesstromes bis zum Bach Ägyptens. Und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird das große Schofanhorn geblasen. Vielleicht nicht direkt, vielleicht im Sinne von irgendein Alarm Gottes, dass er wieder Israel zusammentrommeln wird. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyriens, die Vertriebenen aus dem Land Ägyptens, und sie werden den Herrn anbeten auf dem Heiligen Berg in Jerusalem, wie heute. Aber das passiert erst seit vielleicht so 70 plus Jahren, also fast seit gestern. Noch eine Sache. Wenn der Messias zurückkehren wird, wenn Jesus zurückkommt zum zweiten Mal, wird das geschehen unter Schofar lauten. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus, im Messias, werden zuerst auferstehen. Die Auferstehung der Toten wird stattfinden, wenn Jesus zurückkommt. Und wir werden es nicht verpassen, denn es wird ein brüllender Ton in die ganze Welt ausgehen, aus, offensichtlich, Schofar, richtig, aber wo wird es passieren, wo wird es anfangen? Aus Jerusalem, ganz genau. Das scheint so das Zentrum der Welt für Gott zu sein. Vielleicht wird es so klingen. Wollt ihr es mal hören? Aber Vorsicht. Okay. Kein schöner Klang. Ein sehr uralter Alarm. Okay. Noch einmal. Okay, guten Morgen, alle wach. Die Herbstfeste, das war Rosh Hashanah, das erste von den drei letzten Festen. Und es warnt uns, in 10 Tagen ist Yom Kippur der allerheiligste Tag im jüdischen Kalender. Denn an diesem Tag passierte etwas Besonderes, eine Reinigung des ganzen Volkes. 3. Mose 16, und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein, am 10. Tag des 7. Monats. Sollt ihr eure Seelen demütigen, 10. Tag des 7. Monats, Seelen demütigen, also nicht viel feiern, keine große Freude und wahrscheinlich fasten, das ist, wie wir unsere Seelen heute demütigen. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt, denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden von dem Herrn. Etwas ganz Besonderes würde passieren im Tempel oder in der Stiftshütte. Und zwar das ganze Gebilde könnte man sich so vorstellen. Es gibt da diesen Hof. Die Menschen kamen nur bis zu diesem Tor, um ihre Opfer darzubringen. Die Opfer wurden auf diesem Altar dargebracht. Und die eigentliche Stiftshütte stand hier, bestand aus 2 Teilen. Der Tempel wurde genauso aufgebaut später, nur aus Stein. Es gab den heiligen Ort, wo ein Tisch mit Broten stand, eine Menorah, die immer gebrannt hat, und ein kleiner Rauchaltar, damit es gut roch dort in diesem Raum. Und die Idee war, dass jemand zu Hause ist. Das Brot ist bereit, das Essen, das Licht brennt, es riecht wohl und jemand wohnt dort. Das hintere war praktisch das Schlafzimmer. Dort stand nur die Bundeslade und über ihr, zwischen den Engeln, thronte die Gegenwart Gottes. Niemand durfte diesen Ort jemals begehen. In diesen Ort kamen immer wieder die Priester, nicht die Leviten, die den Priestern hier halfen, sondern nur der Priester hier, nur der Hohepriester ein einziges Mal im Jahr an Yom Kippur. Er kam hinein mit einem ganz besonderen Opfer, mit Blut, mit dem Leben sozusagen, um für Israel zu sühnen, um Israel reinzuwaschen. Das Opfer bestand aber aus zwei Teilen. Er musste auch ein bisschen Rauch machen, damit er nicht direkt in die Gegenwart Gottes sah. Könnte gefährlich werden für sein Leben, für uns als sündige Menschen in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu sein, ist nicht immer gut für die Gesundheit. Leider. Aber nur er durfte das machen. Und es gab ein Opfer, das aus zwei Ziegenböcken bestand. Den einen brachte man da als ein Opfer, das andere aber ließ man am Leben. Und der Hohepriester würde seine Hände auf sein Haupt legen und die ganzen Sünden Israels bekennen. Eins nach dem anderen. Musste unheimlich lange dauern wahrscheinlich. Er legte symbolisch die gesamte Sünden auf diesen Ziegenbock und man schickte ihn in die Wüste, dass er nie wieder zurückkam und somit die ganzen Sünden des Volkes wegtrug. Denn die Sünden sind ja genau das, was zwischen uns und Gott steht. Das ist wie eine Mauer oder wie ein Kredit, das wir abbezahlen müssen. Unsere Schulden werden weggetragen. Was für ein tolles Bild für unseren Herrn, den Messias, wie er zum Beispiel vor Pilatus steht. Und die Sünden nicht nur von Israel, sondern die Sünden der Welt werden auf ihn gelegt. Und er bezahlt für unsere gesamte Schuld vor Gott. Er reinigt uns, genau wie es einmal war, an Yom Kippur. Und es passiert aber nicht gleich für alle, sondern für jeden, der seine Schuld bekennt und dieses Opfer, das er da gebracht hat, für uns annimmt. Wir lesen übrigens im Hebräerbrief, als aber Christus, der Messias kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut der Böcke und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat ewige Erlösung erlangt. Er macht das zwar an Pessach, aber im Grunde passiert an Pessach das, was an Yom Kippur passiert. Die Reinigung nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen, die zu dem Messias, zu dem Retter kommen möchten. Und das letzte von den drei Festen, nachdem man die Leute gewarnt hat, nachdem man an Yom Kippur Buße getan hat und etwas ganz Besonderes im Tempel passierte, dieses Opfer, das die ganzen Sünden weggetragen hat, feierte man das Fest per se, das freudigste Fest überhaupt, Sukkot, das Laubhüttenfest. Das wird nämlich in einer Laubhütte gefeiert, mit verschiedenen Früchten, mit verschiedenen Ästen. 3. Mose 23, wir lesen, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag des 7. Monats sollt ihr dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, das hatten wir am Freitagabend und am Samstagmorgen. Ihr sollt keine Arbeit verrichten, 7 Tage lang sollt ihr den Herrn ein Feueropfer darbringen und am 8. Tag, das ist nächsten Freitagabend, sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und das Laubhüttenfest, nachdem unsere Sünden weggetragen wurden, ist wie diese Versöhnung mit Gott, wo wir uns erinnern an die Zeit, wo wir in der Wüste waren. Er hat uns aus Ägypten herausgeführt. Er führt uns praktisch ins Paradies, aber noch sind wir nicht da. Wir sind praktisch in der Wüste, wo es ungemütlich ist, aber seine Gegenwart ist mitten unter uns. Und die Wüste blüht auf für uns wie das Paradies, weil er mitten unter uns war. Und wir wohnten in einem Zelt und er wohnte in einem Zelt, in einer Hütte, mitten unter uns. Was kann besser sein, als die Gegenwart Gottes mit uns, wo wir befreit worden sind von all unseren Sünden, von all unserer Schuld? Die können verschieden aussehen, die Laubhütten, die Sukkas, so oder vielleicht so. Diese steht nämlich in eurem Hof da hinten. Könnten Sie oder ihr euch vorstellen, wie viele Laubhütten in München aufgebaut wurden in diesem Jahr? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube nicht viele. Eine steht auf dem Dach der Hauptsynagoge am Jakobsplatz. Vielleicht stehen einige noch irgendwo verteilt in München, so in privaten Grundstücken von Leuten. Eine steht ganz stolz bei euch. Und das ist eine riesige Freude für uns. Dankeschön, dass wir sowas machen können und dass wir diese Feier mit euch teilen können durch diese Laubhütte. Später in der Gemeinschaft kann man gerne hineingehen. Wir laden immer unsere Leute ein, hineinzugehen, dort vielleicht zu sitzen, vielleicht etwas zu kosten. Man muss ja 7 Tage in der Laubhütte leben. Heute ist das ein bisschen unpraktisch, besonders bei unserem Klima. Aber zu sitzen und zu essen ist ja fast dasselbe wie zu leben oder zu wohnen. Von daher, wenn man sich da hinsetzt, ein bisschen überlegt und was isst, hat man dieses Gebot schon erfüllt. Und Gott vielleicht zu danken für das Leben, das er gegeben hat, für die Geschenke, für die Gesundheit, die noch da ist. Vielleicht ihn um Vergebung zu bitten. Vielleicht ihm ein Anliegen hochzuschicken. Unsere Leute, die gehen als auch, sie können sich gar nicht vorstellen, es kommen so viele ungläubige jüdische Leute, komplett überzeugte Atheisten, gehen in die Sukkah rein, kommen ganz zitternd hinaus und sagen, was passiert da? Wir verspüren da eine gewisse Elektrizität, was ist das? Tja, der Geist Gottes wirkt ganz besonders in solchen Laubhütten, komischerweise. Aber die erinnern uns nicht nur an etwas, was damals war, sondern etwas, was auch vor uns liegt. Die letzten Zitate aus der Schrift. Sacharja 14, das ist ganz interessant. Es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, zum Schluss wird es leider etwas kriegerisch zugehen, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Also, wo Jesus wieder auf seinem Thron sitzt, wird die ganze Welt Laubhüttenfest feiern. Interessanterweise. Wahrscheinlich sogar in Jerusalem. Ich weiß nicht, wie viel Platz man dafür braucht, aber bestimmt sehr viel. Und es wird geschehen, dass dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König der Herrn, der Herrscher anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen sogar. In der Offenbarung lesen wir auch etwas Wertvolles, das mit dem Laubhüttenfest zu tun hat. Und ich sah, spricht Johannes, er hat eine Vision von dem, was uns noch erwartet. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Denn der erste Himmel, die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es leider nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, für alle, die Jeschua gefolgt sind, für alle, die sein Opfer angenommen haben. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt, die Stiftshütte, der Tempel, die Laubhütte Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und die ganze Welt wird sich verändern und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz oder Krankheit wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ein Laubhüttenfest, das an sich nie wieder aufhört. Wir haben heute gesungen, das letzte Lied, das dritte Lied, vielleicht kennt ihr das noch, wo wir gesungen haben, es gibt immer noch Kriege. Und so. Und Menschen sind immer noch verfeindet. Und wir können die Sonne immer noch nicht sehen. Und der Himmel ist immer noch so zugedeckt. Aber eines Tages, das ist dieser Tag, an den uns das Laubhüttenfest erinnert. Das ist wie eine Erinnerung für uns. Das ist wie ein Gebet zu Gott. Wann endlich wirst du kommen und unsere Welt verändern? Wir sehnen uns danach. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, ein Versprechen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus den Quellen des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es ist wichtig, dass wir diese Sachen sehr ernst nehmen und wirklich teilhaben an dem, was Gott vorbereitet hat. Dass wir an ihn klingen, ihm nachfolgen und auf ihn warten. Denn niemand, niemals war näher dran an diesen Versprechen als wir heute. Vielleicht gibt es da das eine oder das andere in unserem Leben, das wir noch berichtigen sollten, wo wir unsere Wege gerade biegen sollten, wo wir noch Buße tun sollten, denn unsere Schuld, für unsere Schuld wurde schon bezahlt. Es ist noch Zeit, dass wir umkehren, dass wir an den Herrn festhalten, dass wir ihm nachfolgen und ihm treu sind und Licht für diese dunkle Welt, die Sonne noch nicht sieht. Möge der Herr unseren Dienst und euren Dienst mit sehr viel Frucht segnen. Amen.